Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute soll es nochmal um das Thema Ad Fraud gehen. Dazu bin ich mit Michael Maurendonio verabredet. Michael, war das halbwegs richtig? Grüß dich.
Hallo Heiko, ja, nicht schlecht.
Du bist nicht schlecht. Okay, gut, dann verlassen wir es.
Also ich höre meinen Nachnamen in verschiedenen Versionen. Maurentino, Mauritanio, alles okay.
Okay, wenn ich halbwegs dran war und für dich okay ist, dann ist ja prima. Michael, du kennst dich beim Thema Ad Fraud und digitale Forensik aus. Darüber reden wir heute auch. Nenn mir doch mal bitte, wir haben das ja gerade im Vorgespräch schon mal gemacht, so 1, 2 typische Betrugsvorgehen im digitalen Bereich.
Also ich bin seit 2014 auf dem Gebiet tätig. Ich hole ein bisschen aus. Damals hat mich ein Automobilhersteller kontaktiert, weil er den Verdacht hatte, dass mit seiner Digitalkampagne etwas nicht stimmen konnte. Und damals war es so, dass immer am Schluss des Monats bei seinen Kampagnen immer zum 29. und zum 30. des Monats war auf einmal, wurden immer mehr Banner ausgespielt, also sogenannte Ad Impressions generiert, als der im Monatsdurchschnitt. Und er dachte, wie kann das sein? Kann es sein, dass immer Ende des Monats immer noch mehr Menschen auf diesen Webseiten sind, die sonst den ganzen Monat nicht drauf waren?
So, ganz kurz, damit ich es verstehe. Das heißt, er hatte den Verdacht, dass immer zum Monatsende seine Ausgaben sozusagen gestiegen sind, weil er dafür bezahlt hat, dass diese Banner oder was auch immer angeklickt wurden, richtig?
Ja, angeklickt oder einfach ausgespielt wurden. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Bannerwerbung zu schalten. So. Und das Erste, was ich natürlich tat, war eben zu untersuchen, wie verhält sich der normale User, also der Durchschnittsuser auf den Webseiten, die eben die Banner ausgespielt hatten. Und das war entgegen dem, was eben dieses Banner oder dieses System, also dieser Ad-Server, dem Kunden vorgaukelte. Ich sagte, es kann nicht sein, dass immer Ende des Monats mehr User auf diesen Webseiten sind als sonst. Und immer, das Muster sah immer genauso gleich aus. So. Und das war der Startschuss zum Thema Analyse von Ad Fraud, weil 2014, glaube ich, gab es noch kein einziges Tool, was in der Lage war zu messen, ob jetzt beispielsweise Bannerwerbung betrügerisch war oder nicht. Und das war für mich...
Michael, lass uns, da wir nicht ganz so viel Zeit haben, lass uns auf heute springen. Wie geht Ad Fraud, wie geht betrügerische Werbung heute? Und da nochmal die Bitte, dass du vielleicht 1, 2 Dinge nennst, die heute typisch sind.
Ja, wir unterscheiden, es gibt sogenannte CPM-Betrug. Das heißt, wenn ein Kunde nach TKP einkauft, dann werden betrügerische Ad-Impressions generiert, sodass der Kunde zu viel bezahlt. Ja. Mhm. Dann gibt es ein sogenanntes CPC, das heißt Cost per Click Betrug. Das sind einfach diese Clickbots, die darauf trainiert werden, auf Banner zu klicken, so dass der Kunde pro Klick mehr bezahlt. Und dann gibt es weitere Betrugsmaschen, die viele Kunden mittlerweile eben leider auch Opfer davon sind. Das sind sogenannte Cost per Action. Also wenn beispielsweise jetzt über eine Bannerkampagne auf der Zielseite des Kunden ein Formular ausgefüllt wird oder sogar Cost per Lead, wenn ein Bot schlussendlich sogar eine Bestellung in einem Shop aufgibt. Ja, also diese 4 Methoden unterscheiden wir, damit wir eben die Motive der Betrüger kennen. Jetzt Der sogenannte CPM oder TKP-Betrug funktioniert relativ einfach. Es sind Bots, die auf Webseiten künstlich Traffic auslösen. Also Webseiten, bekannte Webseiten, aber eben, was ich vorhin schon erzählt hatte, unbekannte Webseiten, die niemand kontrolliert. Diese Bots generieren auf diesen Webseiten Unmengen an Traffic, also an Verkehr, so dass die eingeblendete Werbung auf der Webseite x-mal pro Sekunde, pro Tag ausgespielt wird. Und wenn man jetzt nach TKP abrechnet, dann ist es im Endeffekt Anzahl Impressions mal die Kosten gibt dann, also beziehungsweise die Platzierungskosten sind dann die Kosten für den Endkunden. Und bei den Clickbots gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Betrüger, die machen das ähnlich jetzt wie bei diesem CPM-Betrug, setzen aber nicht nur Webseiten ein, die ganz viele Ad-Impressions generieren, sondern sie setzen Bots ein, die auf diese Banner klicken.
Okay.
Ja, so, das sind die einfachsten Methoden. Und da unterscheiden wir eben auch
letztendlich. Aber ich kann das ja herausfinden, nicht wahr? Ich kann ja herausfinden, ob das sozusagen Personen waren, die das geklickt haben, oder ob es ein Computer beziehungsweise ein Bot war. Gibt es denn Zahlen darüber, wie viele der Marketingverantwortlichen, welchen Geschlecht auch immer, das interessiert, oder wie viele Entscheider, Entscheiderinnen geben sich mit den bloßen Reportings und den Zahlen zufrieden?
Wenn man jetzt Umfragen so anschaut, dann kann man davon ausgehen, dass das Thema Ad Fraud oder einfach Werbebetrug bei allen Marketingentscheidern angekommen ist. Die wenigsten, etwa so 10 bis 11%, setzen dann aber auf die Hilfe von unabhängigen Forensikern oder Ad-Fraud-Experten, um das eben herauszufinden. Die meisten, die vertrauen weiterhin auf Tools beziehungsweise auf Verbände, die ihnen angeben, ob etwas betrügerisch war oder nicht. Das Thema aber, wie viele von diesen Marketing entscheiden, wie du sagst, egal welchen Geschlecht es, ob es für sie effektiv relevant ist, würde ich mal schätzen, dass die Hälfte sagt, nein, das spielt letztendlich keine Rolle. Und wir haben das unter anderem eben auch untersucht, wieso das es für viele keine Rolle spielt, weil sie sagen, solange wir für den Einsatz von 1 Euro am Schluss dennoch eine Bestellung ergibt, die 2 Euro generiert, dann ist es uns egal, ob man jetzt statt 1 Euro schon die 2 Euro mit 50 Cent hätte generieren können. Ja? Mhm. So. Und das andere ist jetzt beim Thema Werbebetrug. Vorgehens habe ich vorhin gesagt, Werbebetrug hat ja verschiedene Motive, entweder Geld oder Macht oder Geld und Macht. Beim Thema Macht haben wir eben auch entdeckt, dass Werbegelder dafür missbraucht werden, um dubiose Organisationen zu finanzieren. Das haben wir auch erforscht. Und in unserem E-Mail-Verkehr habe ich dir ein Zitat eines CMOs gesagt, der mich kontaktiert hatte aufgrund unserer Forschung mit dem Feedback, auch Nazis brauchen Versicherungen.
Vielleicht kannst du das nochmal, wir haben ja eben gerade darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, dass Leute, Verbrecher damit Geld verdienen, ist verständlich, aber du hast noch den zweiten Aspekt genannt, nämlich, dass man darüber auch seine Macht sozusagen ausdehnen kann. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen näher ausführen, Michael.
Genau, also jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges, des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, haben wir erforscht, welche russische Sites, also beziehungsweise Sites, die dem russischen Staat nahe liegen, gibt es, auf denen beispielsweise Werbung von deutschen namhaften Unternehmen laufen. So, und dann haben wir eben diese Sites mal analysiert und entdeckt, dass viele, also wir nennen sie sogenannte Katzen-Sites, harmlos daherkommen.
Also Katzen wie Hunde, ja, damit wir das mal
verstehen. Ja, genau. Also ich mag ja Katzen. Nein, also Katzen-Sites in das nur als Beispiel, weil viele solche Sites uns ist aufgefallen damals, hatten Katzenbilder. Ganz harmlose Katzenbilder. Katzen, die gestreichelt wurden, Katzen, die in die Kamera schauten, einfach Katzenbilder. Wir haben dann entdeckt, dass diese Site Werbung, auf denen Werbung lief, per se völlig harmlos, aber diese Sites waren im Netzwerk, wir nennen sie diese sogenannte Dark Pools, im Netzwerk mit dem russischen Staat. Also, und da wussten wir, wenn jemand auf diesen Sites Werbung schaltet, dann fließt das Geld eins zu eins zum russischen Staat rüber.
Aber ganz kurz, warum sollte ich auf einer Seite, wo Katzenbilder abgebildet sind und wo ich davon ausgehe, dass der Traffic jetzt nicht allzu hoch ist, warum sollte ich dort meine Werbung schalten?
Ja, das frage ich mich ja auch die ganze Zeit. Wieso will ein CMO oder eine CMO dort Werbung schalten? Und die Antwort ist ganz einfach, praktisch keine. Und also die meisten CMOs, die wir befragt haben, keiner weiß, wo die Werbung effektiv lief. So, und das andere ist, auch wenn...
Kannst du das bitte nochmal erklären, warum es dazu kommt, dass auf Katzenbilder, Webseiten, was für ein Wort, Werbung erscheint und das interessiert niemanden?
Die Technologie, nennen wir sie Ad-Server. Es gibt sie, sie ist auch sehr komplex, aber nennen wir sie mal Ad-Server. Die Technologie sagt, lieber Kunde, du suchst Zielgruppen im Bereich Frauen 35 bis 45, die diese Interessen haben. Und dann erscheint auf einmal eine Site, nennen Sie sie Katzen-Site, die sagt, ich habe genau deine Zielgruppe und diese Zielgruppe kriegst du für einen Preis X statt Y. Und dann sagt die Maschine, schau mal, lieber Kunde, ich habe jetzt deine Zielgruppe gefunden und die Kosten sind hier sehr gering. Willst du hier Werbung schalten, ja oder nein? Und dann sagt der Kunde, natürlich, weil ich spare ja Geld.
Nur damit ich es verstehe, die Antwort sagt nicht der Kunde, sondern das sagt der Computer, was programmatisch ist, oder?
Genau, genau. So, und jetzt ist die Frage, müsste nicht der Kunde darauf achten, was die Maschine sagt und das auch überprüfen, ob das, was die Maschine sagt, auch korrekt ist? Und auch überprüfen, ob jetzt beispielsweise, ich sag's mal so, von den Seiten, die Maschine empfiehlt, auch solche darunter sind, die vielleicht der Kunde nicht haben möchte. Also statt eine Bild oder eine FAZ oder eine CNN erscheinen auf einmal Katzen-Sites, die angeben, genauso viele User zu erreichen wie auf CNN, Bild, Spiegel, kleine Anzeigen, eBay, was auch immer. Ja. So, und das ist eben die Frage, wie groß ist der Aufwand bei den Werbekunden, um das herauszufinden? Mhm. Und meistens ist es so, dass jetzt eben auch hier, liegt es nicht mal am Aufwand, weil es ist uns, wenn wir das machen, wenn wir unsere Audits machen, kostet uns das 20 Minuten, dann gibt es eine Liste und dann weiß der Kunde ganz genau, oh, um Himmels Willen, wo habe ich überhaupt, wieso habe ich da geworben? Dann fragen wir, ja, das fragen wir uns auch.
Also nochmal, kurze Zwischenfrage. Ist es denn ein stärker Aufwand, den ein Seitenbetreiber dieser Katzenseite aufwenden muss, um dem Kunden beziehungsweise dem Computer des Kunden vorzugaukeln, dass es die richtige Zielgruppe ist, die er auf seiner Seite erreicht und dass es einen entsprechend hohen Traffic gibt. Muss dafür die Katzen-Webseite, nenne ich sie mal so, einen hohen Aufwand betreiben oder geht es schnell?
Nee, das geht schnell. Also jetzt aus unseren Analysen haben wir Sites entdeckt, die waren nach 2 Wochen, hatten sie Unmengen an Ad-Impressions drauf. Also 2 Wochen ab Registrierung bei wo auch immer, ja, bei diesen Registrierungsorganisationen. Und nach 2 Wochen hatten sie mehr Traffic oder gaben an, sie hätten mehr Traffic als eine Bild.de.
Also den Traffic hatten Sie ja nicht, sondern das ist ja vorgegaukelt, das ist ja betrügerisch, oder?
Das ist betrügerisch, genau. Also
Okay, aber
ja.
das dann so zu kommunizieren, dass es auch geglaubt wird, ist ja nochmal eine andere Sache. Und
Ja, natürlich. Ich meine, also wir untersuchen ja, wie funktioniert das? Wie kann eine Seite, die erst 2 Wochen alt ist, so viele Ad-Impressions generieren? So, und dann gibt es eben die Methode, man kauft, ich selber als Betrüger beispielsweise, kaufe mir betrügerischen Traffic ein für ganz, ganz wenig Geld oder setze sogar Maschinen ein, die für null Geld bei mir Traffic generieren.
also Traffic kann ich ja generieren, darüber haben wir ja gerade im Vorgespräch uns unterhalten, indem ich irgendwie über Google eine Anzeige schalte und dergleichen, nicht wahr? Also ein Banner.
Ja.
Und was sind andere Methoden, um das schneller zu machen, beziehungsweise was sind maschinelle Methoden, die dann betrügerisch sind?
Also maschinelle Methoden beispielsweise sind einfache Skripte, Programmiersprachen, sei es jetzt Java oder Python. Da kann ich angeben und da läuft mein Computer den ganzen Tag und der generiert Traffic auf eine x-beliebige Webseite. So, und da muss ich nicht mal Geld dafür investieren. Und Betrüger nutzen das auch, die verkaufen eben diese Dienste auch weiter. Ich kann heutzutage beispielsweise für knapp $59 kann ich 1 Million Unique Users auf einer Webseite generieren, ohne dass ein Kunde das merkt. So. Da hat niemand irgendwo einen Banner geschaltet, um selber dann für diese Katzenseite Traffic zu generieren.
Aber wenn ich möchte, als Marketingverantwortlicher, als Marketingverantwortliche, kann ich herausfinden, ob da Menschen sich was angeschaut haben oder das Maschinen generiert haben, richtig?
Korrekt. Ja, das kann man machen. Man muss dann einfach die richtigen Tools dafür einsetzen. Weil die meisten Tools, ohne, ich nenne hier keine Namen, die meisten Tools messen nicht alle Fraud-Methoden, die existieren. Also das heißt, die messen nur einen Teil davon und lassen den anderen Teil außen vor, beziehungsweise wissen gar nicht, ob weitere Fraud generiert wird oder
So,
nicht.
als Entscheider oder Entscheiderin habe ich ja jetzt ein schwerwiegendes Problem zu lösen. Auf der einen Seite habe ich irgendwie geile Zahlen, die mir sagen, wow, toll, du hast ja hier mit der Kommunikation, mit der digitalen Kommunikation, habe ich eine Punktlandung gemacht, nicht wahr? Weil ich so viele Leute erreiche. Und auf der anderen Seite muss ich mir ja eingestehen, so richtig toll war das nicht. Aber ich habe herausgefunden, warum es nicht so war. Ist das ein Konflikt, in dem Entscheider und Entscheiderinnen stehen, oder wie siehst du das?
Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt, wir haben viele Audits gemacht und wir haben auch viele unserer Kunden darum gebeten, dass sie dazu Stellung nehmen, auch öffentlich. Und dann hieß es, sie würden das lieber lassen, weil, also ich mach mal folgendes Beispiel. Ich bin CMO seit 10 Jahren bei einem großen Konzern und verantworte Marketingbudgets. Und diese Marketingbudgets sind die letzten 10 Jahre massiv in digital eingesetzt worden, immer mehr. Und jetzt kommt ein Herr Marantonio, der mir sagt, dass bei einem Fall hatten wir das wirklich so, beim Getränkehersteller, 99% seiner programmatischen Kampagne war Betrug.
Wow.
So, und jetzt ich als
Dieser
CMO.
Betrug, so wie du das eben oder in ähnlichen Bereichen geschildert hast, richtig?
Genau. Entweder, also 99% Betrug, hieß 70% wurden gar nicht von Menschen generiert Und die restlichen 29% wurden zwar von echten Geräten, von echten Menschen generiert, aber diese Werbung wurde von diesen Menschen gar nicht gesehen. Weil entweder lief die Werbung auf meinem iPhone, während ich schlief, oder die Werbung lief auf diesen Websites, aber versteckt in einem kleinen Pixel, ohne dass ich jemals diese Werbung hätte sehen können. So, 99%. Und jetzt machen wir das Beispiel, 99%, wenn jetzt die Kampagne pro Monat 30.000 Euro kostet, dann habe ich mindestens, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, also mindestens 27.000 Euro habe ich in den Sand gesetzt. Und das jeden Monat und das über die letzten 10 Jahre. Was würde mein CFO dazu sagen, beziehungsweise was würde dann der CEO zu mir sagen? Der wäre nicht erfreut. Weil er sagt, lieber Marantonio, was haben Sie jetzt die letzten Jahre gemacht? Sie haben ja auch eine Kontrollfunktion. Und das ist das große Problem, weil eben auch mit der Unsicherheit steigt eben auch die Angst, hier vielleicht zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Und wir sagen, es ist ja insofern kein Fehler, weil man hatte ja nicht die Möglichkeit, eben das Beispiel 2014. Damals hatten wir nicht die Möglichkeit, und die Tools herauszufinden, ist etwas betrügerisch oder nicht. Mittlerweile gibt es aber eben diese Möglichkeiten und diese Tools, und darum fragen wir uns, wieso, dass viele Unternehmen das noch nicht im Einsatz haben, wie wir auch empfehlen. Ja, es gibt ja zig verschiedene Tools. Viele haben Stärken, einige haben ganz massive Schwächen, aber man kann zumindest etwas herausfinden. Wir setzen ja meistens dann unsere Tools ein, plus noch unsere forensische Arbeit, weil wir eben auch wissen, wie gesagt, Katzensalz, die harmlos aussehen, die legitim auch sein können, aber die dann beispielsweise russische Propaganda finanzieren im Hintergrund. Ja, das kann kein
Aber
Tool.
was ich mich dann natürlich an der Stelle frage, ist, warum soll ich dir denn dann glauben, dass deine Ergebnisse stimmen, dass irgendwie, ich gehe jetzt mal nicht von 90% aus, aber dass 60% der Sachen, die ich im digitalen Bereich gemacht habe, nicht meine Zielgruppe erreichen? Also warum soll ich dir glauben, weil deine Tools, die du nutzt, können ja rein theoretisch auch komprimiert sein, kompromittiert sein und können
Absolut.
auch in eine andere Richtung gehen.
Absolut. Und darum setzen wir unsere Tools, also die Tools, die wir einsetzen, die messen jede einzelne Impression. Wir setzen also keine Stichprobe und dann irgendwelche Extrapolationen, sondern jede einzelne Impression. Das ist mal das eine. Das zweite ist, der Kunde kann Zugriff diese Tools haben und sieht jede einzelne Impression und kann nachvollziehen, wie so etwas als Fraud gekennzeichnet wurde oder eben als echten Menschen. Beispiel. Also das Tool ist das von Dr. Augustine Fu, dem renommierten Ad-Fraud-Experten aus den USA. Unser Tool misst beispielsweise auch das Gerät, wie ich machte das Beispiel von vorhin, das Gerät ist echt. Das Gerät ist ein iPhone. Und hinter dem iPhone ist auch ein echter Mensch. Aber die Impression war betrügerisch. Wieso wissen wir das? Oder der Klick war betrügerisch? Weil ich, um etwas auf meinem iPhone zu machen, muss ich es in die Hand nehmen. Ich muss eine Bewegung machen. Ich muss mit dem Finger irgendwo hin tippen. Ich muss am Schluss auch den Bildschirm berühren. Und wir messen, hat sich beispielsweise das iPhone bewegt, ja oder nein. So, und wenn jetzt ein Klick generiert wird und das iPhone hat sich aber nicht bewegt, dann wissen wir so, oh, da kann was nicht stimmen. Oder der Klick wurde um 3 Uhr nachts von einer Taschenlampen-App generiert und das Handy hat sich auch nicht bewegt. Und es wurde eben auch kein Touch, wir nennen das Touch-Event, das heißt, wenn ein Mensch den Bildschirm mit dem Daumen berührt, wurde auch nicht gemessen. Dann sagen wir, oh, auch das sieht kritisch aus. So, und wir messen etwa 120 verschiedene Parameter Und wenn jetzt ein Parameter kritisch ausschaut, dann setzen wir ein, wir nennen das Red Flag. Und wenn von diesen 120 Parametern überwiegend ganz viele Red Flags gesetzt wurden, dann sagen wir, es ist höchstwahrscheinlich ein Bot oder beziehungsweise es ist Betrug. Und wenn es wirklich die massive Mehrheit ist, dann können wir davon ausgehen, dass es zur, wir sagen den confirmed Bot, dass es eben zu fast 100%iger Sicherheit eben Betrug war.
Michael, das war ein Schlusswort. Besser geht's ja gar nicht. Ich bedanke mich für deinen Input und wir lernen alle weiter.
Sehr gut und eben viel Vergnügen auf diesem Katzenseits.
Genau.
Danke dir, Heiko.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.